Guten Morgen. Könnt ihr mich verstehen? Ich freue mich sehr, hier zu sein und heute die Predigt zu halten. Herzlichen Dank für diese wunderschönen Lieder, auch die Verheißungen, in die ihr uns mit hineingenommen habt. Jetzt habe ich einen totalen Hall drauf. Ist etwas schwierig gerade. Ich begrüße auch ganz herzlich die über Zoom mit dabei sind zu Hause und so am Gottesdienst teilnehmen. Wir wollen heute über Glauben reden. Also ich werde euch einiges vortragen und wir werden auch ein paar Sachen miteinander besprechen. Darum habe ich da die Flipchart, um etwas austauschen zu können und einfach miteinander auch nachdenken zu können. Ja, also als ich am letzten Sonntag im Gottesdienst saß, und Timo über Kaleb gepredigt hat, habe ich gedacht, wie super passt das zusammen, denn ich war daran, mich vorzubereiten, über Glauben zu reden. Und Timo hat uns als ein Beispiel vor Augen gestellt, der Glauben gehalten hat, der sich nicht hat einschüchtern lassen von den Schwierigkeiten, die er gesehen hat, sondern hat sich bewegen lassen von dem, was Gott gesagt hat. Und ich habe so für mich den Titel gegeben, mutig glauben wagen, einfach mal drei Worte aufgestellt, mutig glauben wagen, das ist schon okay. Step out in faith, ja, step out. Glaube, der Gott gefällt und ihn ehrt. Und wir haben ja diese Zeugen, wir haben Kaleb, wir haben David, die Bibel ist voll von Zeugen, die Glauben bewiesen haben. Und David ist sicher eines der großen Beispiele, wo dieser junge David diesem Riesen Goliath entgegentritt und sagt, David sagt, du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israel folgt und den du verhöhnt hast. You are in big trouble. Du bist in richtig großen Schwierigkeiten jetzt gerade im Moment. Sagt dieser kleine Krieger, ja nicht mal Krieger, er hat die Rüstung abgelehnt, sondern gesagt, ich nehme das mit, was ich mir gewohnt bin, nämlich meine Schleuder. Und Gott kann es durch das tun, was ich mir gewohnt bin und was ich jetzt schon habe. Das ist unglaublich. So tritt er in Erscheinung und er sagt, er wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen und dann höre ich auf, weil es geht noch ziemlich weiter, was er ihm alles sagt, was passiert. Das ist dann unter 16 oder 18, über 16 oder über 18 zu genießen. Er sagt ihm richtig Drohungen zu, was jetzt passieren wird. Es gibt aber auch weniger überzeugende Beispiele und das macht mir auch Mut. Wenn wir im Neuen Testament schauen, die Jünger, die Jesus um sich versammelt hat, kann man eins weiter, dann ist es so, dass sie einige Bootsüberfahrten gemacht haben mit Jesus. Und meistens ist etwas Unerwartetes passiert. Und meistens schneiden die Jünger nicht so gut ab in der Beurteilung. Also es sind etwa 8 oder 9 Stellen, wenn man die Evangelien nimmt und in 8 von 9 setzt es eine Frage ab von Jesus, nämlich, was zweifelt ihr? Ja, es heißt hier, Jesus war ja mit ihnen unterwegs und er schlief auf einem Kissen vorne im Boot und der Sturm kam auf und es wurde richtig brutal. Aber Jesus schlief einfach. Da heißt es, die Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, kümmert es dich eigentlich nicht, dass wir untergehen? Jesus stand auf und sagte, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Diese Frage ist mir nachgegangen und es gibt eine andere Stelle, die möchte ich einfach auch als Beispiel lesen, weil ich denke, wenn wir die Texte hören, gerade wie Jesus das mit seinen Jüngern erlebt hat, hilft das uns auch weiter. Eine andere Stelle, da heißt es, next, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Eine Ansage an Petrus, ja, der die Schlüsselgewalt bekam, um die Gemeinde zu bauen, der als erster, als Missionar in nicht-jüdische Gesellschaft gegangen ist und Menschen zum Glauben gekommen sind. Hier heißt es in Matthäus 14, 22 bis 33, und alsbald drängte Jesus die Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu gehen. Sie haben gerade 5000 Leute gespiesen und die Stimmung war richtig hoch, dass das jetzt doch der Messias ist und dass das der König ist, der Kommende. Da waren Erwartungen, die brodelten und Jesus sagt, ich muss mich zurückziehen. Und er sagt den Jüngern, ihr fahrt ihr mal über den See, aufs andere Ufer. Und er entlässt das Volk und stieg dann auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten, heißt es hier im Text. Und am Abend war er dort allein. Man kann sich da, ich stelle mir das so vor, auf dem Berg, es wurde langsam dunkel, und er war dort allein und er konnte auf den See Genezareth runtersehen und sah, was sich dort zusammenbraute an einem Gewitter. Ja. Also richtig, was los war. Und er wusste, er hatte die Jünger eigentlich direkt in diesen Sturm geschickt, der jetzt da war. Das Boot war aber schon unweit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen, auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und dann kommt Petrus zum Zug, der sagt, Petrus antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah und die Wellen, also es heißt hier, der Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Kannst du eins weitermachen? Diese Frage hat mich beschäftigt, auch in meinem Leben. Wie kann unser Glaube wachsen? Wie können wir stärker werden? Was heißt es denn zu glauben? Was hatte Jesus von ihnen erwartet? Und so bin ich auf einen Vers, auf Verse gestoßen. Die möchte ich heute miteinander anschauen. Und das ist Hebräer 11, Vers 1 bis 3. Weil dort der Schreiber des Hebräerbriefs ganz konkret über den Glauben spricht. Jawohl, Glauben, der Gott gefällt. Es heißt hier, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten ein gutes Zeugnis von Gott empfangen. Also das ist der Glaube, in dem sie Anerkennung gefunden haben bei Gott. Habe ich mir gedacht, das muss irgendwie, da muss was drin liegen. Wenn ich mir denke, was für einen Glauben gefällt Gott dann? Was möchte er in uns bewirken? In diesem Glauben haben die Alten ein gutes Zeugnis von Gott empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist oder aus dem, was man nicht sieht. Ja. Ich habe gedacht, nehmen wir uns heute einfach mal diese drei Verse vor um ein bisschen zu graben. Und es ist mein innerer Wunsch, dass der Heilige Geist in dieser Zeit etwas bewirkt in uns. Weil er ist der, der das Wort verständlich macht für unsere Herzen und unsere Seelen. Dass wir ermutigt von hier weggehen können. Wir haben wunderbare Verheißungen gehört, schon in den Liedern. Und ich wünsche mir, dass Gott heute auch in dieser Zeit, auch in dieser Predigt unseren Glauben stärkt und uns Mut macht. Es geht mir nicht ums Verurteilen, überhaupt nicht. Darum habe ich das Beispiel der Jünger genommen, da kann ich mich gut anschließen und dabei sein, weil Gott arbeitet mit solchen Menschen. Er hat sie sich als seine Jünger ausgesucht und er hat uns ausgesucht und wir dürfen wachsen. Und das habe ich mir auch gesagt und das will ich hier auch sagen. Wenn wir aufbrechen, wenn wir mutig unseren Fuß auf Land setzen, das Gott uns gibt, dann kann es sein, dass herauskommt, dass unser Glaube nicht so groß ist. Ja. Weil wir vielleicht dann doch Angst bekommen oder irgendetwas kommt. Und das hat mich so ermutigt, dass auch in dieser Situation es gar nicht so schlimm. Dann kommt der Glaube eben zum Vorschein, wie er ist, und er darf wachsen. Und Jesus lässt ihn wachsen. Und was ist das Endresultat dieser Geschichte? Sie alle sanken vor Jesus nieder und sagten, wer ist er? Was für ein mächtiger und wunderbarer, jetzt in ihrem Fall Mann, ja, ist dieser Jesus. Ihm gehorchen Wind und Wellen. Sie haben etwas Neues gelernt, nicht theoretisch irgendwo am Entwerfertisch, sondern in der Praxis, in der Realität haben sie erfahren, dass dieser Mann Wind und Wellen stillt. Das haben sie gelernt, ihr Glaube ist gewachsen. Und darum ist es für mich wichtig, einfach uns zu ermutigen und sagen, egal, unser Glaube mag sich, wenn wir mutig etwas tun, als vielleicht kleiner weisen, aber darum geht es nicht. Gott ist mit uns und stärkt unseren Glauben, rettet uns aus der Situation, wie er das beim Petrus gemacht hat, und stärkt seinen Glauben und zeigt sich auf eine Art und Weise, dass wir ihn nachher ganz neu sehen. Das finde ich cool, das gilt für uns persönlich, aber ich denke auch für uns als Gemeinde. Also, jetzt müsst ihr mit mir ein paar Minuten mit Vers 1 verbringen. Das ist ein ganz interessanter Vers, der diese zwei Aussagen macht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, ja, dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Auf Englisch, faith shows the reality of what we hope for and is the evidence of things we cannot see. Wer Deutsch und Englisch kann und das vergleicht, der merkt schon, dass das nicht ganz genau die gleichen Übersetzungen sind. Und es ist interessant, dass wenn man die Übersetzungen liest, also auch die Kommentare sagen, dass es ist eine der schwierigen Stellen zum Übersetzen. Ich gehöre jetzt nicht zu Wycliffe und zu den Übersetzern, aber ich wage jetzt trotzdem mal ein paar Aussagen dazu. Es ist schwierig, sie zu übersetzen, und zwar die Schwierigkeit liegt auf dieser Seite. Ja. Es ist ganz interessant, diese Seite ist ganz klar. Also wenn man etwa 10 Übersetzungen nimmt, deutsche, dann weichen sicher 6 davon, sagen es mit unterschiedlichen Ausdrücken. Und zwar die zum Teil recht voneinander abgehen. Und das hat damit zu tun mit der Bedeutung des Wortes, das gebraucht wird, ja. Und dann auch die Verstehungsmöglichkeiten, die sich daraus geben, je nachdem, ob man es als Subjekt oder als Objekt oder je nachdem, wie man das versteht. Und da gehen die Bibelübersetzungen auseinander und das ist gut so. Ich glaube, der Schreiber schreibt hier von etwas, das einfach gewaltig ist. Es ist groß. Der Glaube, der Gott schenkt, mit dem wir ihm folgen können, lässt sich nicht einfach linear beschreiben, sondern er beschreibt es wie aus, ich denke, wenn man die Übersetzungen nimmt, sind es so wie Perspektivpunkte, wo man auf eine Landschaft schaut und wenn man von den verschiedenen Richtungen schaut, sieht man die Landschaft eben dreidimensional und klar. Und ich hoffe, dass das heute auch so ist. Was aber ganz klar ist, diese Seite ist, beim Glauben geht es darum, was hoffe ich? Ja? Was hoffe ich und was erwarte ich in der Situation? Und was sehe ich? Okay, mein Auge. Auf was bin ich fokussiert? Was sehe ich? Und hier steht auch die Frage, sehe ich etwas von dem, was man nicht sehen kann? Ja. Also diese Bereiche sind klar. Es geht darum, was wir hoffen und erwarten, und es geht darum, was wir sehen oder nicht sehen. Gehen wir doch mal kurz zurück zu den Jüngern im nächsten Bild. Was haben sie gehofft und was haben sie erwartet? Jetzt möchte ich gerne, dass wir miteinander kurz darüber austauschen. Ja. Wenn wir diese beiden Situationen sehen, was hat sie bewegt und was haben sie erwartet in dieser Situation, was passiert? Können wir da mal kurz austauschen? Ja. Okay, sie haben erwartet, dass er ihnen hilft. Ja.
Und dass er wach ist.
Ja, gut, er war ja eben nicht wach. Das Dumme ist eben, er hat ihnen eben nicht geholfen und er war eben nicht wach. Also, wisst ihr, was ich meine? Das war ja gerade die Herausforderung. Das hatten sie erwartet, dass er wach wäre und ihnen helfen würde, ja, sage ich jetzt mal so. Aber das hat er nicht gemacht. Der schlief einfach weiter da auf dem Kissen. Noch etwas, was haben sie denn erwartet? Okay, ich frage jetzt nochmal spitz nach, haben Sie das wirklich? Weil wenn man hört, was Sie Jesus sagen, ist, lässt du uns einfach alleine untergehen? Also so praktisch, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Also das heißt eigentlich, Ihre Erwartung war, wir gehen jetzt unter. Jetzt gehen wir unter, jetzt können wir nicht mehr länger warten, jetzt müssen wir ihn wecken. Schon in der Hoffnung, dass er ihnen hilft. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir die Dramatik dieser Situation mal wahrnehmen. Ihre Hoffnung war eigentlich, ich sage jetzt mal, ihre Erwartung, jetzt gehen wir unter. Und ich habe für mich so gesagt, da gedacht, manchmal ist das, wenn man sich in dem Gebiet bewegt, in dem man Experte ist, ist das fast noch schwieriger, weil man die Schwierigkeiten sieht. Also wir haben hier mit einem großen Teil an Seeleuten zu tun, die die Sache kennen. Sie wussten, jetzt ist es ist dann fertig, keine Chance mehr. Und sie wecken ihn. Was haben sie gesehen, was haben sie nicht gesehen? Können wir uns das mal überlegen? Visuell, was hat sie beeindruckt? Ja, ich meine, kennt ihr das, dass ihr denkt, wieso tut er nichts? Wieso schläft er so ruhig? Ja, also einfach so als in der realen Situation. Ja. Sie haben ihn gesehen, schlafend, aber was haben sie interpretiert? Was haben sie interpretiert? Er kümmert sich nicht. Kümmert es dich eigentlich nicht? Ja. Also diese Frage, wenn wir nichts sehen, das ist so automatisch, dass wir dann sagen, er kümmert sich nicht. Ja? Und das weist Jesus zurück als kleinen Glauben hier, wo er ihnen sagen will, wenn ich schlafe, ich kümmere mich trotzdem um euch, weil das ist nicht von diesem Umstand abhängig. Was haben sie gesehen? Sonst noch, sie haben die Wellen gesehen, ja? Den Wind und den Schaden am Boot. Ja? Was haben sie nicht gesehen? Oder nicht so interpretiert? Ja? Dass er da ist und ruhig ist. Sonderbar. Ich weiß, ich habe es jetzt leicht, ich sitze nicht im Boot, wo man kurz vor dem Untergehen ist. Aber es tut gut, einfach über diese Dinge mal nachzudenken und sehen, da waren sie drin, in Situationen, wie wir auch in unserem Alltag. Und was hätte Jesus erwartet, was hätten sie besser machen können? Das habe ich mich gefragt. Was hätten sie eigentlich besser machen können? Nicht in Panik geraten, okay, gut, ja. Jetzt sagen wir mal, wir geraten aber in Panik. Was hätte Jesus vielleicht erwartet? Dass sie selber, ja, dass sie die Vollmacht vielleicht mehr wahrnehmen, die er ihnen gegeben hat, auf sein Wort hin, in Bezug auf den Auftrag, sage ich jetzt mal, den sie empfangen hatten. Ja, also beim letzten Geschichte war es ja so, dass sie den Auftrag bekamen, ohne ihn übers Wasser zu fahren. Finde ich eine schlechte Idee, persönlich zu sagen, ich lasse Jesus zurück und fahre ohne ihn. Aber es war auf seinen Auftrag und sie hätten sich ja noch mehr auf den Auftrag stellen können und sagen können, er hat uns diesen Auftrag gegeben und Wind und Wellen, seid still. Also was du sagst, in so eine Richtung. Ja, was hätten sie sonst noch machen können? Ja, gell, coole Sache zu sagen, schlimme Umstände, aber lasst uns unserem Meister folgen. Gibt es noch genügend Kissen für alle? Ja, leider geht es nicht immer so locker, aber manchmal, ja, wenn der Geist Gottes eben uns erfasst und wir es auch nehmen, dann können wir das manchmal, dass wir auch schlafen in Ruhe und es tobt und tut, ja. Was hätten sie besser machen können? Überleg mal in deiner Situation, wo du stehst, da wo du bist, was dir Mühe macht, was dir Angst macht, und frag dir mal diese Frage, was sieht er und was will er? Um das noch ein bisschen zu verstehen, möchte ich jetzt noch auf den ersten Teil dieser Verse dieser Aussagen kommen, nämlich eine feste Zuversicht und ein Nicht-Zweifeln. Das Wort, das dort steht im Griechischen, ist das Wort Hypostasis. Ja. Das wird 3-4 Mal gebraucht im Hebräerbrief unter unterschiedlichen Zeichen. Und was ich jetzt da aufgelistet habe, sind einfach mal 6 verschiedene Übersetzungen aus dem deutschen Bereich in den Bibeln. Und da heißt es, es ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Eine feste Zuversicht. Eine andere Übersetzung sagt, die Elberfelder, es ist die Wirklichkeit dessen, was man hofft. Eine dritte, die neue Genfer Übersetzung sagt, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, was man hofft. Die Zürcher Bibel sagt, es ist die Grundlegung. Ja, also hier geht es ums Fundament. Ja. Es ist die Grundlegung dessen, was man hofft. Die gute Nachricht sagt, es ist ein Vertrauen, in dem sich die Wirklichkeit bezeugt von dem. Also das, was ich hoffe, bezeugt sich als Wirklichkeit. Und letztens, eine relativ freie Übersetzung, ist dieser Begriff Title Deed aus dem Englischen. Es ist die Besitzurkunde von dem, was ich hoffe. Ja. Finde ich ganz spannend. Das geht in die Grundlegung hinein. Und im Englischen ist die Reality, Confidence, Giving Substance, Assurance and Title Deed. Und ich gehe jetzt einfach diesen Ausdrücken nach, um uns etwas mitzugeben. Nächstes Bild. Feste Zuversicht, Überzeugung, ein Rechnen mit dem, was man hofft. Ja, also das ist mal eine Kategorie, die habe ich zusammengenommen. Es geht um eine feste Überzeugung, ein Rechnen damit. Ich hoffe nicht nur, sondern ich rechne damit, indem ich einen Schritt mache und mich darauf verlasse. Okay? Das ist Glaube. Ja? Also Petrus, der dort aus dem Boot steigt, sein Glaube ist, dass er aus dem Boot steigt und sagt, ich glaube, dass dieses Wasser mich jetzt tragen kann, weil Jesus hat mir gesagt, ich soll kommen. Und er stellt hinaus. Also es ist eine feste Überzeugung, die sich zeigt, also nicht nur eine Denküberzeugung, sondern ich stelle mich darauf mit meinem Leben. Ich handle danach. Es ist ein festes Rechnen. Es ist eigentlich unsere Antwort. Ja? Also wir antworten auf das, was wir hören, indem wir uns fest darauf verlassen, und wir tun das, indem wir entsprechend handeln. Ja? Das Zweite ist die Versicherung. Im Englischen wird das mit Assurance übersetzt, teilweise. Es ist die Versicherung, die Zusicherung. Ja? Und hier würde ich die Seite mal umdrehen, und die geht dem Ganzen eigentlich voraus. Ja? Es ist der Zuspruch Gottes. Ja? Glaube ist eine Gabe Gottes auch. Ja? Es ist unter den Geistesgaben auch aufgeführt. Und Glaube ist ein Zuspruch von Gott, damit wir etwas verstehen. Ja? Finde ich cool zu sehen. Es ist in erster Linie eigentlich ein Zuspruch und dann unsere Antwort. Ja? Ich habe jetzt einfach die Antwort vorausgenommen, weil aus unserer Perspektive ist der Zuspruch dann da und die Antwort fehlt. David hat das gemacht, oder? Er hat die Verheißung, den Zuspruch, hat er ihm entgegengehalten und sagt, das ist mein Zuspruch und ich glaube das und darum wird es dir so und so ergehen und ich bin bereit, ich führe das aus. Ja. Es ist der Zuspruch Gottes durch seinen Geist in uns. Manchmal da, ja. Und dann die Wirklichkeit dessen. Hier wird das Wort dann mit Substanz übersetzt oder im Englischen the real essence. Und es geht darum, das Wirkliche, ja. Das, was es wirklich ist in seiner Substanz, im Gegensatz zu dem, was zu sein scheint. Ja. Also nicht, manchmal, man kann ja viel sagen und manches scheint einfach so, aber wenn wir glauben und Schritte wagen, dann zeigt sich die wirkliche Substanz. Ja. Also, ich sage immer, Petrus hat keinen kleinen Glauben gehabt. Ja, total, Jesus hat es ihm gesagt. Aber er ist auf dem Boot gestiegen und wegen ihm weiß ich heute, dass Menschen auf dem Wasser gehen können, wenn sie im Auftrag von Jesus unterwegs sind und er ihnen das sagt. Das wüsste ich nicht, wenn Petrus diesen Schritt nicht gemacht hätte. Und darum zeigt uns eben Glauben auch die Wirklichkeit, ja, die da ist, die wirkliche Substanz von dem, was da ist. Die Philister haben das erfahren müssen, als Goliath umkam. Und es hat sich gezeigt, das ist nicht nur Worte, sondern das sind Tatsachen. Ja, das sind Tatsachen. Ein Vertrauen, in dem sich die Wirklichkeit bezeugt. Das Vierte, die Grundlegung dessen, das Fundament. Hier ist interessant, dass wenn man im Abschnitt das verfolgt, dann ist das Fundament natürlich das Wort Gottes. Also das schöpfende, erschaffende Wort Gottes. Weil es heißt im Vers 3, wir haben das gelesen, Gott, die Grundlegung der Welt basiert darauf, ja. Ich habe so für mich gesagt, dieser Glaube ist nicht weltfremd, könnte man ja meinen, oder? Man glaubt an etwas, was man nicht sieht. Es ist nicht weltfremd, es ist weltbewegend und eben sogar begründend. Ja? Sagt, diese Welt, das Sichtbare ist erschaffen aus dem Unsichtbaren durch Gottes Wort. Dieses Wort, das in der Bibel im Schöpfungsbericht auch vorkommt, nicht Logos, wie das im Johannesbrief vorkommt, sondern in der Schöpfung, das schaffende Wort Gottes, das zu dem Nichts sagt, werde und es wird. So ist unsere Welt entstanden, das glauben wir durch Glauben. Und darum ist das unser Fundament, dass das, was Gott sagt, ich habe dir eine offene Tür gegeben, die niemand schließen kann. Gottes Wort kommt nicht leer zurück, was er spricht, das geschieht. Das ist das Fundament von unserem Glauben. Das ist die Grundlegung. Wenn wir uns darauf stellen, was Gott gesagt hat und was wir auch persönlich empfangen haben. Auch wenn es absolut nichts zu sehen gibt in diese Richtung. Wir können im Hebräer 11 weiterlesen. Einige davon haben es so erlebt. Noah, es hat noch nie geregnet. Keine Ahnung, was da kommen würde. Er hat darauf vertraut. Sarah, ich finde es so schön, dass Sarah erwähnt wird. Im Hebräer 11 heißt es, sie lachte. Aber Hebräer 11 sagt, sie hat dem vertraut, den die Verheißung gegeben hat. Sie musste zuerst mal richtig tüchtig lachen. Und die Besucher haben sie gescholten dafür, weil sie einfach so verschrumpfelt und alt war, dass sie sagte, das kann gar nicht sein. Aber sie hat Nachgedanken gehabt und Hebräer 11 tadelt sie in keiner Weise, sondern sagt, Sarah hat geglaubt der Verheißung und darum hat sie das Kind empfangen mit Abraham. Finde ich total schön. Und von daher, das letzte Wort, das noch drauf war, die Besitzurkunde. Bei der gehst du noch mal eins zurück? Die Besitzurkunde, das kennt ihr ja, Title Deed. Wenn ich Land besitze zum Beispiel oder ein Haus, dann habe ich eine Besitzurkunde. Und ich weiß, es gehört mir. Und der Glaube geht so weit, er weiß, es gehört mir. Und manche sagen dann ja, wenn nicht heute, dann auf jeden Fall in Ewigkeit. Kein billiger Trost, sondern eine Besitzurkunde, die Gott uns gibt. Abraham ist so herumgezogen. Ja, Gott hat ihm einen Ort verheißen, eine neue Heimat, aber es heißt im Hebräer 11, weil er erwartete die ewige Stadt, ja, also das, was er erwartet hatte, wusste er, ich bekomme es. Egal von dem, was jetzt im Moment schon passiert. Das war sein Glaube. Und er ist losgezogen, nicht einfach nur, weil er ein gutes Land erwartet hatte, das hat er sicher auch, aber er hat gewusst, dass ihm etwas gegeben ist von Gott. Und das hat er in Besitz genommen und so gelebt, dass wir Dinge in Besitz nehmen können, ja, es ergreifen im Blick auf das, was wir haben, auch wenn wir es noch nicht sehen. Das ist dieses Wort im ersten Vers. Und im zweiten Vers, das ist nicht ganz so kompliziert, da kann ich das schneller machen, da geht es um Glauben. Du hast es vorher schon gezeigt, genau. Glauben, und hier sagen die Übersetzungen in Deutsch, es ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja. Jetzt geht es ums Sehen, finde ich interessant. Vorher so die Herzenshaltung, das Hören, jetzt geht es darum, was sehe ich. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Oder ein Überführtsein von Dingen, sagt die Elberfelder, die man nicht sieht. Ja, also ich bin überführt von etwas, was ich weiß, es ist da, obwohl ich es nicht sehe. Oder es ist ein Beweis für die Dinge, sagt die Zürcher Bibel. Es ist ein Beweis. Ich habe wie einen Beweis in mir. Und es ist ein, im Vertrauen beweist es sich selbst. Oder ein Vertrauen, in dem sich die Wirklichkeit bezeugt, ein Zutage treten von Tatsachen. Also das heißt, wenn ich im Glauben lebe, treten Tatsachen zutage, die in der unsichtbaren Welt sind, weil sie sichtbar werden. Dadurch, dass ich mich darauf stelle und sie sich als wahr erweisen. Ja. Wir wissen also, man kann viele Leute mit Essen speisen, auch wenn man wenig Essen hat. Wenn wir es Jesus zu Füßen legen und er ein Wunder tut und er kann es tun. In Englischen sind diese Verben auch unterschiedlich. Und hier geht es jetzt um die Frage, gehen wir eins weiter, wie kann ich sehen, was man nicht sieht? Und da möchte ich gerne hier nochmal die Diskussion auftun und einfach für uns fragen, wie erlebt ihr das? Wie kommen wir dazu, etwas zu sehen? Wie können wir überführt werden von etwas, das wir nicht sehen, dass es da ist? Ja. Es gibt Beispiele in der Bibel, viele. Jesus zum Beispiel sagt, weißt du, das Problem ist nicht, dass ich jetzt zu schwach bin im Garten Gethsemane. Ich habe Millionen von Engeln um mich herum. Ich brauche nur so zu machen. Das hat niemand gesehen. Er hat es gewusst. Und es gibt diese Geschichte von Elisa mit seinem Knecht, wo er eingeschüchtert ist und Elisa sagt, Gott, zeig du ihm doch bitte mal kurz die Realität. Und dann sieht er diese Heerscharen im Unsichtbaren, die da stehen. Und er ist beruhigt. Wie kann ich sehen, was ich nicht sehe? Also Also das Wichtigste, eines vom Wichtigen ist, dass wir haben ein Auge, oder? Zwei. Mit zwei sehen wir dreidimensional, das ist gut. Und dieses Auge lässt uns sehen, was ist. Und weil ich das sehe, laufe ich hier nicht in diese Stühle rein, ja? Weil ich weiß, die sind da, ich mache einen Weg drumherum. Ich kann mich überhaupt nur bewegen richtig frei, weil ich sehe. Und im Glauben ist das so, dass der Glaube ist wie ein inneres Auge, das Gott uns gibt, um Dinge zu sehen, die man mit den natürlichen Augen nicht sieht. Von daher kann ich die Frage auch konkretisieren, wie können wir mit dem inneren Auge sehen, damit wir sehen können ins Unsichtbare. Ich frage jetzt einfach mal, ja? Durch den Geist Gottes, ja. Kannst du das noch präzisieren? Könntest du noch etwas dazu sagen? Ja, den siehst du auch nicht, aber er ist natürlich wirksam. Ja, inneres Auge, er geht auch in unser inneres Bewusstsein, oder natürlich? Zum Beispiel die Stelle, wo er sagt, Gottes Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder sind, das sehen wir nicht, sondern er bezeugt uns das, ja? Ja, okay, das geschieht wie? Denke durch den Heiligen Geist, aber bitten, genau, im Gebet, oder? Also bitten. Gebet. Also wenn sich jemand von euch, die ihr in Zoom mit dabei seid, über den Chat melden wollt, macht das nur, dann hören wir von euch auch noch kurz etwas, also da dürft ihr euch gerne beteiligen. Wer hat noch eine Idee oder eine Erfahrung aus dem eigenen Leben, ja? Okay, das wäre Perspektivenwechsel. Also ich glaube mal, dass das ein ganz gutes Wort ist, Perspektivenwechsel. Gebet. Gut. Bitten, Gebet und ich mache jetzt einfach mal Erhörung. Diese Erhörung kann tatsächlich im Geist, also passieren in mir, dass ich verstehe, jawohl, das habe ich, auch wenn ich es noch nicht sehe. Ja, das finde ich spannend. Ja? Durch den Glauben, genau. Der Glaube eben an und für sich, verstehe ich so, ist dann schon auch das innere Auge, das sieht. Ja? Also das, was Gott kann mir das schenken, durch die Gabe des Glaubens. Ja. Auswirkungen, ja. 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 Ja, genau. Vergangene Erfahrung. Bei David kommt es ja klar zum Zug, oder? Was er als Hirte alles erlebt hatte. Wie sieht es aus im Chat, Tim? Hast du noch Stimmen? Gut. Ja. Ja. Also, dass Gefühle das auch unterstützen können. Manchmal auch das Gegenteil, gell? Das ist, mit den Gefühlen ist das so eine Sache. Ja. Ja, also auch das Wissen, genau. Kennen wir, ja. Okay. Habt ihr noch eine Beispiel? Ja, Tim? Okay, ich stelle mich auf das Wort. Also, ich handle, das zeigt sich, indem ich entsprechend handle, ja, das Wagnis eingehe. Ihr könnt weiter darüber nachdenken. Durch die Schöpfung, also das, was ich sehe, ja, genau. Das ist natürlich auch ermutigend zu sagen, was kann Gott durch sein Wort tun? Auch, ist unglaublich. Jetzt möchte ich euch einfach bitten, denkt mal kurz an eure Situation, da wo ihr drinsteht in eurem Leben. Und denkt mal darüber nach, was ihr tun könntet, um euer inneres Auge zu aktivieren. Und wenn es aktiviert ist, um es richtig zu fördern. Ja. Ich finde das total spannend, dass wir über mitten von Lebenssituationen einen Perspektivenwechsel machen können. Unser inneres Auge und sagen, wie Gott siehst du diese Situation? Was hast du für Gedanken über mich? Was hast du für Gedanken über meinen Freund, über meine Kinder? Was hast du für Gedanken über mein Leben, über das, was ich tue? Was hast du für Verheißungen? Was hast du mir schon gegeben? Was darf ich nicht vergessen? Meine Erfahrungen. Und das dem Auge Gewicht geben und zu sehen und dann zu hören. Ich gebe euch ganz kurz Zeit. Damit komme ich zum Schluss. Das Wort hier im zweiten Versteil heißt, wenn man das so im Zusammenhang nimmt, sehen, was man nicht sieht und sich darauf verlassen. Ich gebe eine Antwort im Glauben, indem ich handle. Und indem ich handle, mache ich es sichtbar. Ja. Die Israeliten haben nachher alle gewusst, dass ihr Gott ein starker, mächtiger Gott ist, der nicht Halt macht von den Drohungen der Philister und der Größe eines Goliath. Warum haben sie es gewusst? Weil David es gesehen hat und danach gehandelt hat. Wenn wir das tun, dann stärkt es mich, es stärkt mein Gottesbild, es stärkt und ermutigt andere, die es hören und sehen, und es überzeugt und ermutigt Außenstehende, die Gott nicht kennen. Dem sind ein Zeugnis und es ehrt Gott und es gefällt Gott. Das finde ich so cool. Da ist dieser römische Hauptmann, der Jesus begegnet und sagt, Jesus, kein Problem, wenn du keine Zeit hast, du brauchst gar nicht in mein Haus zu kommen. Aus seiner eigenen Erfahrung und Autorität hat er das auf Jesus übertragen und hat gesagt, du brauchst gar nicht in mein Haus zu kommen, du kannst einfach einen Befehl sprechen. Zu wem? in der unsichtbaren Welt, du kannst befehlen und es geschieht. Und Jesus sagt, wow, was für ein Glaube. Das ist mal ein anderer Kommentar. Hier sagt er zu einem römischen Hauptmann, was für ein Glaube. Den habe ich nicht gefunden. Bei meinen Freunden, mit denen er unterwegs war. Aber die haben zugelegt an Glauben. Das kann man sehen in der Apostelgeschichte und in dem, was kommt. Und das soll uns doch ermutigen, dass wir wachsen dürfen im Glauben. Und das möchte ich heute mit dieser Predigt uns Mut machen. Zwar zu hören, in die unsichtbare Welt hinein, mit unserem inneren Ohr und zu sehen mit unserem inneren Auge und unseren Fuß darauf zu stellen, zu handeln dementsprechend. Was, wenn das wahr ist? Was könnte ich an meinem Verhalten ändern? Ja? Entsprechend auf dem, was ich jetzt sehe. Das muss nicht immer eine Allerweltsbewegung sein. Das ist manchmal ganz kleine Schritte. Ich sage, was kann ich ändern? Oder was kann ich tun? Und das ist Glauben. Und dann mutig handeln und Gott ehren. Mit Gott, miteinander, mutig, mitten im Leben. Amen.